Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Info-Sendung vom Mittwoch, den 12. November. Heute geht es um diese Themen. BauarbeiterInnen wollen bessere Arbeitsbedingungen und demonstrieren.
In Basel selbst, dort hat es auch eine Eskalation gegeben, aber vor allem auch darum, weil eine Gruppe von Bauarbeitern, die an den Protesten teilnehmen wollte, eingeschlossen wurde.
Sagt Bruno Schmucki von der Unia. Dann den Hunger bekämpfen. Heute Abend in Bern diskutieren VertreterInnen von Organisationen die aktuellen Zahlen des 20. Welthungerindex.
Das Wichtigste ist ja, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es eigentlich genug Lebensmittel gibt auf der Welt, um alle Menschen zu ernähren.
Sagt Regula Rietz von Helvetas Schweiz. Und wir blicken nach Brasilien. Die Schweiz müsse sich an der Weltklimakonferenz für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen. Man wolle,
dass es eine globale Antwort gibt auf die Ambitionslücke, die sich abzeichnet in den nationalen Klimaplänen, die die Länder einreichen hätten sollen vor dem Start der Klimakonferenz.
So Bettina Dürr von der Fastenaktion. Sie beobachtet die Weltklimakonferenz in Belém vor Ort mit. Am Mikrofon ist Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Neuigkeiten aus der Stadt. Die Berner Kitas schreiben rote Zahlen. Ein Bericht der Finanzkommission zeigt nun, wieso. Sarah Heinzmann.
Fast 9 Millionen Franken Defizit haben sich angehäuft. Die Finanzkommission kritisiert nun den Gemeinderat und die Verwaltung. Es fehle an einer Strategie, wie die Kitas im Markt positioniert werden. Maßnahmen seien zu spät eingeleitet worden. Nun gibt es erste Reaktionen der Parteien. Die SP fordert vom Gemeinderat eine umfassende Strategie zur Finanzierung der städtischen Kitas. Im Zentrum solle dabei die Chancengleichheit stehen, so die SP. Alle Kinder sollen unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern oder ihrem Wohnquartier Zugang zu qualitativ guter frühkindlicher Betreuung haben. Die FDP spricht von unklaren Zuständigkeiten. Der Gemeinderat müsse sein Risikomanagement verbessern und Eventualplanungen für den Notfall vorbereiten, so die FDP. Auch die Mitte fordert eine konsequente finanzpolitische Neuausrichtung.
Der Baumarkt Bauhaus in Niederwangen überschreitet seit Jahren das Fahrtenkontingent.
Die Heimwerkerkette überschreitet seit Jahren das ursprünglich vereinbarte Fahrtenkontingent, das berichtet die Berner Zeitung. Nun reagiert der Kanton. Die Anzahl der Autofahrten müsse reduziert werden, so die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. Sie stützt sich damit auf eine Beschwerde der Berner VCS-Regionalgruppe. Dieser Entscheid sei bedeutend für die Umwelt, so der VCS in einer Medienmitteilung.
Kriegsmaterialexporte an Länder, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden. Das soll in Zukunft möglich sein.
Mit 16-9 Stimmen hat die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats eine entsprechende Änderung des Kriegsmaterialgesetzes gutgeheißen. Das kommunizierten gestern die Parlamentsdienste. Auch die Weitergabe von Waffen soll möglich sein. Über das Geschäft debattiert der Nationalrat voraussichtlich in der Wintersession. Sollte das Geschäft durchkommen, so hat die Gruppe Schweiz ohne Armee XOA bereits ein Referendum angekündigt.
Das Sparprogramm bei SRG trifft klassische Musik.
SRF stellt sein Format für zeitgenössische Musik ein. Die Sendung Musik unserer Zeit von SRF 2 Kultur läuft ab Januar nächsten Jahres zum letzten Mal über den Sender. Das berichtet Watson.
Die britische Rundfunkanstalt BBC steckt tief in der Krise. Nun stellt sich die britische Regierung hinter die BBC.
Die Kulturministerin Lisa Nandy verteidigte die Rundfunkanstalt am Dienstag im Unterhaus des britischen Parlaments. Das berichtet der Deutsche Spiegel. Auch aus der Downing Street hieß es, die BBC sei weder korrupt noch voreingenommen. Die BBC steht unter Druck von Seiten der USA. Bei einem Dokumentarfilm über den Sturm auf das Kapitol ist eine Rede von Donald Trump so zusammengeschnitten worden, dass der Eindruck entsteht, Trump habe zum Sturm aufgerufen. Trump fordert nun eine Entschuldigung und eine Entschädigung von Seiten der BBC, und zwar bis Freitag dieser Woche. Komme die BBC dieser Forderung nicht nach, droht der BBC eine Klage in Höhe von mindestens 1 Milliarde US-Dollar. In diesem Zusammenhang gaben der BBC-Sendechef Tim Davie und die Nachrichtenverantwortliche Deborah Turness am Wochenende ihren Rücktritt bekannt.
In die Türkei.
Die Staatsanwaltschaft Istanbul strebt ein Verbot der größten Oppositionspartei der Türkei an. Zur Begründung hieß es, die CHP sei durch illegale Gelder finanziert worden, das berichtet der Deutschlandfunk. Zudem wurde Anklage gegen den bereits inhaftierten Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu erhoben. Gemäß Berichten von The Guardian soll es sich um über 140 Straftaten handeln. İmamoğlu droht eine Haftstrafe von mehr als 2000 Jahren. Die Anklage wirft İmamoğlu unter anderem Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vor. CHP-Chef Özil sagt, das Vorgehen sei rein politisch motiviert. Einziger Zweck sei es, İmamoğlu's Präsidentschaftskandidatur zu blockieren. Die CHP erlangte bei den Kommunalwahlen im März 2024 Kontrolle über die größten Städte der Türkei. İmamoğlu ist einer der wichtigsten Herausforderer von Präsident Erdogan.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlicht einen Bericht über ein Gefängnis in El Salvador und kommt zu verheerenden Schlüssen.
Von den USA nach El Salvador abgeschobene Venezolaner seien dort misshandelt und gefoltert worden. Im März und April 2025 schickte die US-Regierung über 250 Venezolaner in ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador. Die Hälfte davon hatte keine kriminelle Vorgeschichte. In El Salvador erlebten sie willkürliche Inhaftierung, gewaltsames Verschwinden lassen, Folter, unmenschliche Haftbedingungen und in einigen Fällen auch sexualisierte Gewalt. Die Fälle seien keine Einzelfälle, sondern vielmehr systematische Menschenrechtsverletzungen. Die Trump-Regierung sei mitschuldig an Folter, gewaltsamen Verschwinden lassen und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen. Die USA solle aufhören, Menschen nach El Salvador oder in andere Länder zu schicken, in denen ihnen Folter drohe, so die Forderung der Menschenrechtsorganisation.
Zum Schluss schauen wir nach Belém, wo in diesen Tagen die Weltklimakonferenz stattfindet. Gleich hören wir mehr über die Forderungen an die Schweiz, doch zuerst zu den Geschehnissen vor Ort.
AktivistInnen stürmten gestern Abend das Gelände der UNO-Weltklimakonferenz. Sie protestierten lautstark gegen die Zerstörung des Regenwaldes. Die Forderung, mehr Mitspracherechte bei der Bewirtschaftung des Amazonasgebiets. Die AktivistInnen hatten wohl vorher an einer Kundgebung im Zentrum der Stadt Belém teilgenommen. Die Proteste richteten sich gegen die Entscheidung der Regierung, vor der Amazonasküste nach Öl und Gas zu bohren. Am späten Abend habe sich die Lage wieder beruhigt, das berichtet der Guardian.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Vormittag ist mit Hochwolken zu rechnen. Gegen Mittag verschwinden sie und es bleibt sonnig bei bis zu 15 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ende Jahr läuft der Landesmantelvertrag aus. In diesem sind die Arbeitsbedingungen für BauarbeiterInnen in der Schweiz festgehalten. Die Gewerkschaft Unia kämpft für bessere Arbeitsbedingungen. BauarbeiterInnen kehrten der Branche aus Unzufriedenheit den Rücken. In den letzten Wochen gab es in der ganzen Schweiz Proteste, denn der Baumeisterverband weigerte sich, auf die Forderungen der BauarbeiterInnen einzugehen. Vergangene Woche sollen die Proteste auch eskaliert sein. Die Unia hält an den weiteren Verhandlungen fest. Bruno Schmucki ist Mitglied der Sektorleitung Bau der Unia Als erstes wollte Ursi Grimm von ihm wissen, wo die Verhandlungen derzeit stehen.
Wir hatten seit dem Sommer verschiedene Verhandlungsrunden mit dem Baumeisterverband und wir haben die berechtigten Anliegen der Bauarbeiter vorgebracht. Die Baumeister haben aber mit einem Manöver und einem sogenannten anderen neuen Vertrag die Verhandlungen verzögert. Sie haben sich geweigert, auf die Anliegen einzutreten und die Geduld der Bauarbeiter ist jetzt am Ende.
Ja, was heißt das konkret? Wie geht es weiter? Was ist geplant?
Wir haben im Oktober auf den Baustellen Besuche durchgeführt und darüber abgestimmt, ob es Kampfmaßnahmen braucht. Wenn denn der Vertrag, der ja Ende Jahr ausläuft, eben nicht erneuert wird. Dazu haben die Bauarbeiter ganz klar Ja gesagt. Sie haben gesagt, es braucht Kampfmaßnahmen, wenn wir keinen Vertrag mehr haben. Also wir werden dann streiken. Um diese Position noch Nachhaltung zu verschaffen, führen wir im Moment Protesttage auf dem Bau durch, um den Baumeistern klarzumachen, dass es diesen Vertrag jetzt braucht und dass wir nicht akzeptieren können, dass sie weiter mit Scheinmanöver die ganzen Verhandlungen verschleppen.
Ja, zu den Protesttagen berichtet das 20 Minuten vom Freitag von Unruhen in Erlinsbach und einer Eskalation seitens der Unia in Basel. Was sagen Sie dazu?
In Erlinsbach war ich selbst dabei. Da hat es Diskussionen gegeben auf den Baustellen. Es hat zwei kleinere Baustellen, wo die Bauarbeiter von ihren Vorgesetzten gezwungen wurden, weiterzuarbeiten und nicht an den Protesten teilzunehmen. Da sind wir mit einer Gruppe, waren wir auf dieser Baustelle. Die Polizei hat dann auch eingegriffen, hat unsere GAS blockiert, obwohl es keine strafrechtlich relevanten Verstöße gegeben hat. Also das war vor allem von der Polizeiseite her, hat sie überhaupt keine neutrale Position eingenommen, hat sich auf die Seite der Patrons gestellt und das hat sicher nicht dazu beigetragen, die Situation zu beruhigen. Am Schluss sind wir dann weggegangen, konnten auch ein paar Leute mitnehmen und sind dann nach Basel gegangen. In Basel selbst, dort hat es auch eine Eskalation gegeben, aber vor allem auch darum, weil eine Gruppe von Bauarbeitern, die an den Protesten teilnehmen wollte, eingeschlossen wurde. Aus diesem Grund hat es dort eine Auseinandersetzung gegeben.
Also das 20 Minuten schreibt von Vermummten mit Baseballschlägern. Ist da etwas dran an diesen Behauptungen?
Die Unia distanziert sich von jeglicher Gewalt und Gewaltanwendung. Sie distanziert sich auch davon, dass man sich vermummt und so weiter. Es ist also nicht so, dass die Unia das irgendwie zu verantworten hätte, was auf diese vermummte Krawall machen auf der Baustelle. Davon distanzieren wir uns. Gleichzeitig gibt es ein gewisses Verständnis für Bauarbeiter, die sehr ungehalten sind über die Haltung der Arbeitgeber, die eben blockieren, die auf ihre Forderung nicht eingehen wollen. Also von dem her, es gibt wirklich auch Wut auf der Baustelle und das können wir nachvollziehen.
Und wie sieht es aus für die Zukunft, wenn jetzt der Baumeisterverband weiterhin nicht auf die Forderungen eingeht? Ist dann ein landesweiter Streik geplant?
Also wir haben Bereitschaft erklärt und gesagt, okay, wir möchten gerne diese Verhandlungen weiterführen und auch diesen Konflikt entschärfen. Die Baumeister waren nicht bereit, darauf einzutreten. Im Gegenteil, sie haben angekündigt, dass sie diesen Konflikt auch medial noch weiterführen wollen. Und jetzt wird der Protesttag in Zürich stattfinden und wir werden dann schauen, ob wir nächste Woche einen Schritt weiterkommen mit dem Baumeisterverband, weil wir nach wie vor der Meinung sind, okay, jetzt ist es wirklich Zeit, ernsthaft zu verhandeln und wir hoffen, dass Sie dann das wirklich jetzt begreifen. Also von dem her haben wir noch Zeit bis Ende Jahr für einen neuen Vertrag. Und sollte Ende Jahr kein neuer Vertrag da sein, dann werden wir Kampfmaßnahmen beschließen müssen.
Bruno Schmucki von der Unia haben wir gehört. Er ist Mitglied der Sektorleitung Bau der Gewerkschaft.
Rabe Info.
Bis 2030 wollten die UNO-Mitgliedstaaten den Hunger auf der Welt beseitigen. Das Ziel rückt gemäß dem 20. Welthungerindex in die Ferne. Diese Datenerhebung erschien im vergangenen Monat. Die Entwicklungsorganisation Helvetas hat den globalen Hungerindex in diesem Jahr finanziell unterstützt. Diese neuesten Daten zur weltweiten Ernährungskrise und zu Lösungsansätzen werden heute Abend in Bern diskutiert. Regula Rietze ist Präsidentin von Helvetas. Ich wollte von ihr wissen, wann man genau von Hunger spricht.
Hunger ist ein sehr differenzierter Begriff. Es geht zuerst natürlich einmal darum, dass Menschen unterernährt sind, also zu wenig Kalorien haben, um zu arbeiten, um genug Kraft zu haben, um sich zu entwickeln, vor allem bei Kindern. Es hat auch andere Dimensionen. Es geht zum Beispiel auch um die Frage, was denn die Leute essen. Ist es gesund? Haben sie genug Vitalstoffe, Vitamine? Wenn sie zu wenig Nahrungsmittel haben, dann gibt es eine Fehlernährung. Das erhöht die Auszehrung oder die Kindersterblichkeit.
Was sind konkret Faktoren, die Hunger antreiben?
Das Wichtigste ist ja, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es eigentlich genug Lebensmittel gibt auf der Welt, um alle Menschen zu ernähren. Aber seit den letzten großen globalen Krisen, zum Beispiel der Covid-Pandemie, haben sich die ganzen Ernährungssysteme verschoben. Nahrungsmittel wurden teurer, der Transport von Nahrungsmitteln wurde teurer. Das heißt, Leute überspringen in den schwierigen Ländern dann zum Beispiel eine Mahlzeit oder geben den Kindern nicht genug zu essen mit, auch in die Schule. Diese Krisensituationen haben zugenommen. Was vor allem zugenommen hat, sind die bewaffneten Konflikte. Also dort ist der Hunger heute natürlich am größten. Das ist vor allem im Sudan so. Dort sind 700.000 Menschen heute vom Hungertod bedroht. Das ist in Gaza so. Dort ist eine 500.000 von Menschen, vor allem Kinder, vom Hungertod bedroht. Die Zunahme, die Verdoppelung von bewaffneten Konflikten hat ganz klar zu einer Verdoppelung auch des akuten Hungers beigetragen.
Welche Personengruppen sind denn besonders stark betroffen von Hunger?
Es sind natürlich vor allem Kinder. Also in diesen Ländern leben viele Kinder, auch in den Ländern, die keine akute Hungersnot haben, sondern eine konstante Unterernährung, sind sehr, sehr stark Kinder betroffen, Frauen betroffen, Mütter betroffen. Und das ist aus unserer Sicht deshalb klar, dass wir dort vor allem einsetzen müssen. Was wir auch sehen, ist, dass die ländliche und die städtische Bevölkerung überall stark betroffen sind. Auf dem Land führt natürlich auch die globale Erwärmung, die Klimaveränderungen zu einer starken Betroffenheit der Landwirtschaft. An vielen Regionen hat es zu wenig Wasser und dann oft am gleichen Ort plötzlich zu viel Wasser mit großen Überschwemmungen. Das heißt, es gehen Saatgut verloren, Tiere sterben. Und das sind wirklich systemische Veränderungen, die dann auch langfristig zu einer Einschränkung von Lebensmitteln in den Städten führen. Man muss allerdings auch sagen, deshalb ist dieser Hungerindex so wichtig. Es gab in den letzten Jahren auch Verbesserungen. Und an diesen Verbesserungen, von denen können wir lernen und die Voraussetzungen dazu auf andere Länder übertragen.
Was wären das für Beispiele von Verbesserungen?
In Nepal hatten zum Beispiel die nationale Regierung klar eingesehen, dass es ein Recht auf eine Ernährung braucht. Das wurde sogar in der Fassung und in Gesetzen festgeschrieben. Und es gibt nun wirklich einen Katalog von verschiedensten Maßnahmen, wie man in Nepal in den letzten 10 Jahren versucht hat, die Verbesserung der Ernährungssituation herbeizuführen. Und zwar wirklich sind ganz unterschiedliche Maßnahmen, zum Teil durch besseres Saatgut der Landwirtschaft, Bewässerungssysteme, die man eingeführt hat, die Information von Bäuerinnen und Bauern, wie sie in veränderten Klimabedingungen mehr produzieren können. Aber es geht auch um Ernährungssicherheit für Mütter und Kinder. Es gibt zum Beispiel Gesundheitspersonal, das bei Müttern vorbeigeht, die frisch geboren haben und schauen, haben sie genug Nahrungsmittel, haben sie genug Vitamine und dort helfen, wenn es Bedarf gibt.
Immer wieder wird gesagt, dass der Hunger menschengemacht sei. Regula Rietze, welche weiteren Lösungsansätze gibt es, um Hunger zu bekämpfen?
Was wirklich wichtig ist auch, ist zu sagen, dass Hunger heute oft auch als Waffe eingesetzt wird. Also gerade im Sudan sehen wir das. Es finden wie Belagerungen statt von großen Städten. Die Menschen werden ausgehungert. Das sind natürlich unglaublich schwierige Situationen. Und dort müssen wir wie an einem anderen Ort ansetzen. Also es geht auch darum, zum Beispiel den internationalen Waffenhandel einzudämmen. Es geht darum, bessere Handelsbeziehungen herzustellen, dass die Leute mit dem Geld, das sie verdienen, auch die Nahrungsmittel kaufen können, die sie brauchen. Hunger ist nicht nur eine Frage von Nahrungsmittelproduktion und Verteilung, sondern des gesamten Umfeldes, damit Menschen gut Nahrungsmittel produzieren können, damit sie sich genügend ernähren können, braucht es auch ein faires Einkommen und eine sichere Welt ohne Waffen.
Wo sieht Helvetas die Verantwortung der Schweiz?
Wir stellen fest, dass wirklich viele Länder auch in Asien, Südasien erkannt haben, die Regierungen, dass sie etwas tun müssten, selber gegen den Hunger und das auch tun. Aber viele brauchen dazu noch Unterstützung. Also viele Projekte, die wir jetzt in Nepal zum Beispiel umsetzen konnten, die wurden mitfinanziert von der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit oder von anderen internationalen Organisationen. Dort haben wir heute ein riesiges Problem, dass in allen Ländern, vor allem in den USA, aber auch in der Schweiz, wurden in den letzten Jahren die Entwicklungsgelder gekürzt. Es stehen weitere Kürzungen bevor. Und das ist natürlich eine Situation, die Krise, die wir heute haben, auch im Kampf gegen Hunger verstärkt.
Das war Regula Rietz. Sie ist Präsidentin von Helvetas Schweiz.
Rabe Info.
Am Montag startete in brasilianischen Belém die Weltklimakonferenz. Dieses Jahr wird ein doppeltes Jubiläum gefeiert. Es ist der 30. Weltklimagipfel und vor 10 Jahren wurde das Pariser Abkommen abgeschlossen. Darüber haben wir bereits am Montag berichtet. Auch die Schweiz muss deutlich mehr im Inland tun, um eine gerechte und sozialverträgliche Energiewende zu beschleunigen. Das fordert das Allianz Süd, das Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Sarah Heinzmann berichtet.
Die Zeichen für eine Weltklimakonferenz stehen schlecht. Letztes Jahr war das wärmste der bisherigen Messungen. Das 1,5-Grad-Ziel von Paris wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich übertroffen. Das zeigen aktuelle Zahlen von den Vereinten Nationen. Doch an der Weltklimakonferenz in Belém will man das Ruder nun herumreißen. Dafür brauche es einen schnellen und gerechten Ausstieg aus den fossilen Energien, so die Allianz Süd. Das bedürfe auch einer Anstrengung der Schweiz, das erklärt Bettina Dürr. Sie arbeitet bei der Fastenaktion im Bereich Klimagerechtigkeit.
Bei den Verhandlungen ist uns wichtig, dass die Schweiz sich dafür einsetzt, dass es eine globale Antwort gibt auf die Ambitionslücke, die sich abzeichnet in den nationalen Klimaplänen, die die Länder einreichen hätten sollen vor dem Start der Klimakonferenz.
Eine globale Antwort auf eine vergeudete Klimapolitik. Also dafür brauche es einen Plan zur Beschleunigung von Klimamaßnahmen und die Schweiz solle sich daran maßgeblich beteiligen. Es brauche global ein gerechteres Wirtschafts- und Finanzsystem, damit sich mehr Länder Investitionen in die benötigte Infrastruktur überhaupt leisten können, so die Allianz Süd.
Wo wir sehen, dass die Schweiz sich ein bisschen zu wenig einsetzt, ist bei der genügenden Finanzierung, genügend Klimafinanzierung, also für Entwicklungsländer, um ihre Klimaschutzmaßnahmen auch umzusetzen. Und vor allem auch sollten sie sich mehr dafür einsetzen, dass der Zugang zur Klimafinanzierung für lokale und indigene Gemeinschaften einfacher wird und verbessert wird.
Engagement bedürfe es aber auch im Inland. Bisher wird viel CO2 von der Schweiz im Ausland kompensiert, das sei aber nicht die Lösung. Diese Auslagerung ins Ausland bremse die Energiewende im Inland. Die Schweiz müsse sich selbst höhere Ziele setzen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese zu erreichen, so das Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik, Allianz Süd. Diese Forderungen tragen sie nun nach Belém. Die Weltklimakonferenz dauert noch 9 Tage.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 12. November. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast zum Nachhören. Und zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.